Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Kein Referendum gegen die Personenfreizügigkeit. Die SVP-Delegierten folgen der Parteileitung, wenn auch nicht ohne Kritik.
Wischiwaschi-Politik, Herr Blocher, das Wort kommt von Ihnen. Aber Wischiwaschi-Politik machen wir jetzt.
Dazu der Bericht aus Brieg. Dann Forderung nach einer Sondersession zur Wirtschaftslage. Die SP kritisiert die passiven Behörden und verlangt eine Debatte. Deutscher Lösungsvorschlag. Merkel schlägt den G8 vor, wie die Nahrungsmittelkrise zu überwinden wäre. Williams heißt die Siegerin in Wimbledon. Venus besiegt ihre Schwester Serena und holt den Titel zum 5. Mal. Und der American Way of Life kommt einem ganz schön chinesisch vor. Ein Experiment. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Roger Brändlin.
Die SVP verzichtet definitiv auf ein Referendum gegen die Weiterführung und Ausweitung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Dies hat die SVP-Delegiertenversammlung heute in Brieg mit 326 zu 166 Stimmen beschlossen. Gegen ein Referendum sprachen sich sowohl der SVP-Zentralvorstand als auch die Parteileitung aus, mit der Begründung, eine Volksabstimmung wäre eine Farce, weil kein separater Entscheid über die Ausweitung der Freizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien möglich sei. In der lebhaften Debatte hatte ein Großteil der rund 40 Rednerinnen und Rednern dafür plädiert, das Referendum wie ursprünglich geplant zu ergreifen. Die Delegierten beauftragten zudem die Geschäftsleitung, Vorschläge zur Stärkung der Volksrechte auszuarbeiten. Insbesondere müsse verhindert werden, dass der Bundesrat über die bilateralen Verträge mit der EU ein Rahmenabkommen schließe, so Fraktionspräsident Kaspar Bader. Die derzeitig schwierige Wirtschaftslage soll im Schweizer Parlament in einer Sondersession behandelt werden. Dies fordert die SP, wie Präsident Christian Löwra in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio Dieres sagte. Die Behörden seien so passiv, dass eine eingehende Beratung im Parlament nötig sei. Im Zentrum der Session müssten die Frage der steigenden Preise sowie die Wirtschafts- und Finanzkrise stehen, so Löwra. Gleichzeitig kritisierte der SP-Präsident den Bundesrat. Dieser würde den Finanzplatz Schweiz zu wenig regulieren, mit dem Bankgeheimnis dem Land schaden und gleichzeitig untätig zuschauen, wie die Konjunktur einbreche und die Lebenshaltungskosten explodierten. Im Vorfeld des G8-Gipfels in Japan hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Vorschläge zur Lösung der Nahrungsmittelkrise ausgearbeitet. Sie habe ein umfassendes Maßnahmenpaket zur weltweiten Ernährungssicherheit den Gipfelteilnehmern bereits zugestellt, erklärte Merkel in Berlin. Sie warnte vor ernsten Gefahren für die internationale Sicherheit. Explodierende Nahrungsmittelpreise und Verteilungskämpfe könnten Staaten destabilisieren und die Demokratisierung gefährden. Zuvor hatten in Japan rund 5000 Menschen gegen Armut und gegen den Klimawandel demonstriert. Der Gipfel beginnt am Montag. Angesichts massiver Kritik an Biosprit rückt die EU von ihrem Ziel ab, bis 2020 10% ihres Treibstoffverbrauchs mit Sprit aus Pflanzen zu decken. Zum Abschluss eines Treffens der EU-Energieminister in Paris sagte der Vertreter Frankreichs, das 10%-Ziel müsse stattdessen mit erneuerbaren Energien erreicht werden. Dies könne etwa durch Elektro- oder Wasserstoffautos geschehen. Der Einsatz von Biotreibstoffen ist Teil des Klima- und Energiepakets, mit dem die EU ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um ein Fünftel senken will. Eine gestern bekannt gewordene Studie der Weltbank belegt, dass die Produktion von Agrartreibstoffen die Lebensmittel weltweit um bis zu 75% verteuert. Die Schweiz und Österreich wollen gemeinsam ein Wasserkraftwerk bauen. Sie haben sich dazu auf einen Staatsvertrag geeinigt, der am 1. August in Kraft tritt. Das hat die Engadiner Kraftwerke AG heute mitgeteilt. Das Wasserkraftwerk am Inn soll zwischen Martina im Unterengadin und dem österreichischen Pfunz gebaut werden und in 5 Jahren betriebsbereit sein. Die Kosten werden auf mehr als 450 Millionen Franken geschätzt. In Mazedonien ist ein Monat nach den vorgezogenen Parlamentswahlen die Regierungsbildung abgeschlossen. Regierungschef Nikola Grujewski und die größte Albaner Partei DUI haben sich auf eine Koalition geeinigt. Dies teilte die konservative Partei Grujewskis mit. Die beiden Parteien verfügen zusammen über eine Mehrheit von 81 Sitzen im 120-köpfigen Parlament. Grujewski hatte im März seine bisherige Koalition mit der Albaner Partei DPA aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. In Peking ist die jüngste Gesprächsrunde zwischen Vertretern der chinesischen Regierung und des Dalai Lama ohne greifbare Fortschritte zu Ende gegangen. Ein nächstes Treffen sei für Oktober vereinbart worden, erklärte ein Gesandter des Dalai Lama. Bei den Gesprächen geht es um die Lösung des Tibet-Konflikts. Die italienische Regierung ergreift Notstandsmaßnahmen zur Rettung der antiken Ausgrabungsstätte Pompeji. Vernachlässigung, Zerfall, Vandalismus und mangelnde Überwachung der archäologischen Stätte am Fuß des Vesuvs könnte nicht länger hingenommen werden, sagte Kulturminister Bondi. Um die Missstände zu beheben, sollen zusätzliche Gelder bereitgestellt und ein Sonderbeauftragter ernannt werden. Die antike Stadt Pompeji am Golf von Neapel ist UNESCO-Weltkulturerbe und eine der besterhaltenen römischen Siedlungen überhaupt. Sie war bei einem Vesuv-Ausbruch 79 nach Christus völlig von Asche verschüttet worden. Am Eröffnungstag des neuen Wachsfigurenkabinetts in Berlin ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Besucher hat der umstrittenen Hitlerfigur den Kopf abgerissen. Er habe damit gegen die Ausstellung protestieren wollen, sagte der Mann nach seiner Festnahme. Die Ausstellung Adolf Hitlers als Wachsfigur hatte bereits im Vorfeld der Eröffnung eine Kontroverse ausgelöst. Kritiker werfen den Veranstaltern Effekthascherei vor. In der Welt des Sports sind heute Velo, Tennis und Formel 1 im Fokus. Die Schweiz feiert gar den Gewinn einer WM-Medaille im Mountainbike. Fritz Bischoff.
Titelverteidiger Christoph Sauser hat bei der Marathon-Weltmeisterschaft im italienischen Niederdorf die Silbermedaille gewonnen. Sauser musste sich einzig vom Belgier Roel Paulissen im Spurt geschlagen geben. Zweitbester Schweizer wurde Ralf Neff als Sechster. Rat, die erste Etappe der diesjährigen Tour de France über 197 Kilometer von Brest nach Blümeleck entschied der Spanier Alejandro Valverde im Spurt vor dem Belgier Philippe Gérôme für sich. Er ist damit auch der erste Träger des Mayo Schon. Tennis, Venus Williams hat im Finale von Wimbledon das Duell gegen ihre Schwester Serena mit 7:5 und 6:4 für sich entschieden und damit zum fünften Mal in Wimbledon innerhalb 8 Jahren gewonnen. Automobil, Heikki Kovalainen steht am Sonntag in Silverstone erstmals in der Formel 1 auf der Pole Position. Neben dem Finnen im McLaren Mercedes startet überraschend der Australier Mark Webber im Red Bull Renault aus der ersten Reihe. Nick Heidfeld auf BMW Sauber startet aus Position 5, Robert Kubica aus Position 10.
Soweit die Sportzusammenfassung von Fritz Bischoff. Zum Wetter. Heute Abend sind in den Bergen und im Süden Regen oder Gewitter möglich. Morgen Sonntag gibt es im Osten zunächst noch sonnige Abschnitte, dann ist es aber überall meistens bewölkt. Im Laufe des Tages gehen Regen und Gewitter nieder, zum Teil kräftig. Die Temperaturen morgen im Norden um 22, im Süden und in den Föhntälern um 26 Grad. Am Montag fällt vor allem im Osten und im Süden noch kräftiger Regen, aus Westen hält es zunehmend auf. Die Temperaturen liegen dann bei 20 bis 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Wendemanöver abgeschlossen. Die SVP treibt ihre Schäfchen auf die gewünschte Linie, nicht ganz geräuschlos allerdings. Versprechen geht schneller als Einlösen. Bei der Entwicklungshilfe für Afrika nehmen es einige der G8 mit ihren Zusagen nicht so genau. Energiegeladene Forscherin, wie eine deutsche Ökoprofessorin den Mächtigen souffliert und den Konzernen einheizt. Und amerikanischer Lifestyle chinesischer Prägung oder ganz schön schwierig, China aus dem US-Alltag zu verbannen. Waghalsig oder einfach sehr flexibel? Der Hakenschlag der SVP-Führung beim Referendum gegen die Personenfreizügigkeit gibt auch in den eigenen Reihen zu reden. Vizepräsident Christoph Blocher hatte mit seinem überraschenden Nein zum Urnengang großes Staunen ausgelöst. Dann folgte der Zentralvorstand seinem Vordenker und nur die junge SVP blieb standhaft. Nun ist klar, Auch die SVP-Delegierten sind gegen das Referendum. Blocher hat seine Basis also auf Linie gebracht. Allerdings nicht in der alten Geschlossenheit. Alexander Sauter war an der Delegiertenversammlung in Brieg.
Wie sage ich's meinem Kinde? Parteistratege Christoph Blocher machte den Delegierten gleich zu Beginn seiner Rede klar:
Können schon ein Referendum machen und so tun, als könnte man es. Aber dann sind sie genau gleiche Schlawiner wie diejenigen in Bern, die da zusammengebunden haben.
Ein Referendum käme für die SVP nicht in Frage, sagte Blocher, denn eine unverfälschte Stimmabgabe sei nicht möglich. So sei man zwar für die Weiterführung der Personenfreizügigkeit, aber gegen die Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien. Da beide Vorlagen vom Parlament zu einem Paket geschnürt wurden, könne man diese differenzierte Haltung an der Urne nicht ausdrücken. Dies, so Christoph Blocher, sei undemokratisch. Unterstützt wurde diese Haltung unter anderem vom Zürcher Nationalrat Max Binder.
Ich habe in meiner ganzen Schulzeit nie erlebt, dass mir der Lehrer zwei Fragen gestellt hat und ich nur eine Antwort geben konnte.
Diese Argumentation führte dann aber zu hitzigen Diskussionen. Viele Delegierten fragten, wie solle man den Wählern erklären, dass man kein Referendum ergreife, obwohl man gegen eine Ausdehnung der Personenfreizügigkeit sei.
Wischiwaschi-Politik, Herr Blocher, das Wort kommt von Ihnen. Aber Wischiwaschi-Politik machen wir jetzt doch.
Bitte Hochdeutsch, damit es alle verstehen.
Die Ermahnung von Parteipräsident Toni Brunner, bitte Hochdeutsch zu sprechen, wurde zwar erhört. Milder wurden die Voten für ein Referendum, deswegen aber nicht.
Ergreifen wir das Referendum. Kuschen und Jammern ist feige.
In einer Demokratie ist das Ergreifen eines Referendums gegen Entscheide, korrupte Entscheide des Parlaments und des Bundesrates. Das ist das einzige Instrument, das wir haben, und dieses Instrument müssen wir jetzt heute ergreifen.
So geht das nicht. Das ist, für meinen Geschmack, ist das gedrechseltes Politik-Kauderwelsch, das die Leute nicht verstehen.
Nicht verstehen will es auch der Schweizer Nationalrat Peter Föhn. Die SVP habe von Anfang an gesagt, auch bei einer Paketlösung das Referendum zu ergreifen. Man dürfe nicht mitten im Spiel die Regeln ändern.
Was haben wir bis heute unseren SVP-Wählerinnen und Wählern ständig versprochen und uns als standhafte Politiker aufgespielt? Besonders wenn Unrecht geschieht.
Parteistratege Christoph Blocher konnte die Delegierten dann am Schluss doch überzeugen. Mit Zweidrittelmehrheit folgten die Delegierten dem Parteipräsidium. Auf ein Referendum wird verzichtet. Ausschlaggebend war vermutlich, dass die SVP trotz Referendumsverzicht die Hände nicht in den Schoß legen wird. So kündigte Blocher an:
Wenn wir das Referendum nicht ergreifen, werden wir bereits nächste Woche die Kampagne führen gegen die toten Gräber der Demokratie. Dann werden wir die Sache mit Inseraten aufdecken und sagen, und dabei liegt der Anmeldetalon bei, für um uns beizutreten.
Eine Kampagne also, mit der den SVP-Wählerinnen und Wählern erklärt werden soll, warum die SVP nicht anders habe handeln können. Zwar kein Referendum von der SVP, Unterschriften werden aber trotzdem gesammelt. Einerseits von den Schweizer Demokraten und von der jungen SVP. Die Jungpolitiker verteilten am Ende der Delegiertenversammlung fleißig Unterschriftenbögen. Ob die SVP-nahe Auns, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, sich ebenfalls engagiert, entscheidet sich nächste Woche.
Der Bericht aus Brieg von Inlandredaktor Alexander Sauter. Die großartigen Versprechen der mächtigen Industriestaaten waren Balsam auf die afrikanische Seele, damals am G8-Treffen vor 3 Jahren im schottischen Gleneagles. Inzwischen stehen längst andere Probleme wie Energiesicherheit und Klimawandel im Vordergrund. Doch die alten Versprechen haben sich nicht in Luft aufgelöst. Während die Schulden der ärmsten Länder tatsächlich vollumfänglich erlassen worden sind, sieht es bei der Entwicklungshilfe wenig rühmlich aus. Auslandredaktor Massimo Agostinis.
Internationale Konferenzen haben einen schlechten Ruf. Sie dienten mehr der Eigenprofilierung der Teilnehmenden, denn der konkreten Problemlösung, heißt es häufig, auch über das alljährlich stattfindende Treffen der G8-Staaten. Damit liege man aber falsch, sagt Michael Erdman von der G8 Research Group, ein Netzwerk zahlreicher Universitäten, das die Effizienz der G8-Treffen seit langem untersucht.
That's sort of a misconstrued view of the G8, because if you look at debt relief,
bei der Entschuldung der ärmsten Länder hätten die G8-Staaten ihr Versprechen zu fast 100% eingehalten. Schulden von mehreren Milliarden Dollar seien den Ärmsten erlassen worden. Bei anderen Themen habe die G8 indes tatsächlich bloß symbolische Zeichen gesetzt, wie beispielsweise beim Kampf gegen den Klimawandel. Aber auch das habe seine Wirkung. Denn wenn sich die 8 mächtigsten Industriestaaten eines Themas annehmen, sei dies Zeichen für viele andere Staaten, sich ebenfalls drum zu kümmern, ist Michael Erdman überzeugt. Versagt hat die G8 nach übereinstimmenden Einschätzungen vieler Beobachter beim Thema Entwicklungshilfe. Statt der vor 3 Jahren im schottischen Gleneagles versprochenen zusätzlich 22 Milliarden Dollar an Entwicklungsgeldern ist bis jetzt viel weniger zusammengekommen. Tobias Kahler ist Direktor der Nichtregierungsorganisation DATA. Diese NGO wird von der Melinda und Bill Gates Stiftung finanziert und hat den Auftrag zu untersuchen, wie viel Geld die G8 tatsächlich nach Afrika überweisen und wie effizient die dortigen Staaten damit umgehen.
Wenn man da ein Fazit, eine Bilanz zieht, dann muss man sehen, dass in der Hälfte der Zeit nur 14% dieser Entwicklungshilfeversprechen für Afrika auch realisiert worden sind. Das heißt, es sind noch massive Anstrengungen seitens der G8-Staaten vonnöten, damit diese auch ihre Versprechen einhalten werden.
Die säumigsten Staaten sind Japan, Italien, Frankreich und Kanada. Die USA und Großbritannien indes haben ihre Zwischenziele beinahe erreicht, ebenso Deutschland. Weshalb dieser Unterschied? Tobias Kahler.
Afrika ist eben ein potenzieller Markt mit fast 1 Milliarde Menschen. China ist gerade dabei, in Afrika extrem hineinzugehen. Der chinesische Außenminister hat inzwischen fast alle afrikanischen Staaten besucht, spricht fließend Swahili. Da findet eben ein starkes Interesse an dem Markt, auch an dem Absatzmarkt Afrika statt. Und das ist etwas, wo die G8-Staaten eben gucken müssen, wie die eben auch hier Afrika ernst nehmen, auch im eigenen Interesse.
Die einstige Kolonialmacht Großbritannien und die heutige Weltmacht USA verfügten als einzige über den nötigen Weitblick, um genau dies zu erkennen. Tatsächlich, die direkten Interessen Italiens, Kanadas und Japans in Afrika sind weit geringer als jene der USA und Großbritanniens. Frankreich wiederum kocht als einstige Kolonialmacht in seinen ehemaligen Gebieten Westafrikas ein eigenes Süppchen und will sich nicht allzu fest in internationale Abmachungen einbinden lassen. Die säumigen Zahler verteidigen sich auch immer mal wieder mit dem Hinweis auf die teils desolate Situation in einzelnen afrikanischen Ländern. Das sei zwar nicht falsch, sagt Tobias Kahler, er weist indes auf die großen Fortschritte hin, die in Afrika erreicht worden seien.
Wenn wir uns im Augenblick die Situation in Simbabwe angucken, ist es natürlich ein wahrer Rückschritt. Aber insgesamt gesehen macht Afrika massive Fortschritte in den letzten Jahren. 1989 gab es nur 3 Demokratien auf dem Kontinent und 2006 waren es bereits 21. Zugleich ist die Zahl der bewaffneten Konflikte in Afrika zwischen 2002 und 2006 von 16 auf 5 gefallen. Das sind also wirkliche Erfolgszahlen und Erfolgsgeschichten, die sich dahinter verbergen.
Erfolgreich seien auch jene afrikanischen Länder, deren Schulden erlassen wurden. Dank dem Geld, das sie nicht mehr für den Schuldendienst aufwenden müssen, gehen fast 30 Millionen Kinder mehr zur Schule. Und statt bloß 50.000 AIDS-Kranke werden heute fast 3 Millionen mit Medikamenten versorgt. Das alles sollte die G8-Staaten zuversichtlich stimmen, meint Tobias Kahler. Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, ist allerdings offen. Auf der Traktantenliste steht Afrika beim diesjährigen Gipfel nicht mehr ganz oben.
Massimo Agostinis. Deutschland möchte vormachen, wie man die Umwelt besser schützt, zum Beispiel mit dem eben vorgestellten Energie- und Klimapaket. Danach sollen Gebäude besser isoliert werden und das Fahren von schadstoffreichen LKWs soll mehr kosten. Schritte in die richtige Richtung nennt das die Energieexpertin Claudia Kempfert. Und wenn sie das sagt, dann hat das Gewicht. Denn die bekannteste Umweltökonomin Deutschlands ist immer dort anzutreffen, wo ein breites Publikum nach klimarelevanter Orientierung lechzt. Ursula Hürzeler hat Claudia Kempfert in Berlin getroffen.
Claudia Kempfert ist eine jener Frauen, die einem fast ein bisschen Angst einjagen, zumindest aber gehörigen Respekt. Ihr Lebenslauf liest sich nämlich wie ein Leistungsparcours, immer höher, besser, internationaler. Mit ihren knapp 40 Jahren leitet sie unter anderem die Umweltabteilung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, lehrt an der Berliner Humboldt-Universität und berät die Mächtigen der Welt. EU-Präsident Barroso ist darunter, die Spitze der Weltbank, Experten der UNO. Claudia Kempfert genießt es, derart gefragt zu sein, aber als Energieguru sieht sie sich nicht.
Früher, als ich anfing, vor 15 Jahren, sagten alle, das wird niemals ein Thema. Klimawandel spielte keine Rolle oder war für abgehobene Ökos etwas und der Energiepreis war denkbar niedrig. Und heute hat sich die Welt geändert und ich freue mich, dass viele auf meine Forschungsergebnisse jetzt schauen und sehen, dass zum Großteil, was ich schon vor 10 Jahren veröffentlicht habe, heute eingetreten ist. Und das macht das wahrscheinlich aus, warum mich jetzt viele fragen.
Der steigende Ölpreis, der geplante Atomausstieg, die Möglichkeiten des Solarstroms. Es gibt kaum eine Frage aus ihrem Forschungsgebiet, die Claudia Kempfert nicht schon beantwortet hat. Endlich, sagt die Wissenschaftlerin, seien die Menschen aufgewacht. Nur jetzt auch noch den Kurs zu ändern, gegenzusteuern, das falle vielen schwer. Nirgendwo wäre jedenfalls derart emotional über jede Art der Energiegewinnung debattiert wie in Deutschland. Und überall gäbe es Vorbehalte. Die reinste Vogelstrauß-Politik, klagte Claudia Kempfert kürzlich an einer Veranstaltung.
Das sind Windräder, die blockiert werden, die Gülle, die stinkt. Das sind die Netze, die Hochspannungsnetze, die blockiert werden. Das sind Atomkraftwerke, aber es sind jetzt auch die Kohlekraftwerke. Alle neuen Pläne für Kohlekraftwerke werden derzeit blockiert. Also insofern ist die deutsche Bevölkerung gegen jegliche Art der Energieherstellung.
Derlei ideologische oder persönliche Vorbehalte sind der Wirtschaftsprofessorin fremd. Gut ist, was hilft, sagt Claudia Kempfert, und sie sei absolut technikgläubig. Wer Leute auf den Mond schießen könne, der werde wohl auch mit der absehbaren Energiekrise fertig. Klimaschutz inklusive, versteht sich. Deshalb ärgert sich die hochdotierte Spitzenforscherin speziell darüber, dass die deutsche Automobilindustrie so lange auf starke Motoren gesetzt hat, statt auf Spritsparende. Eine vertane Chance, findet Claudia Kempfert und gilt deshalb bei manchem Autobauer als rotes Tuch.
Manchmal bin ich das rote Tuch für Energieversorger, manchmal für Automobilkonzerne und manchmal für ganz andere Konzerne. Daran muss man sich gewöhnen. Nur man kann nicht nur das sagen, was die Konzerne gerne hören, sondern wir sagen das, was unsere Forschungsergebnisse sind, was auch unsere Schlussfolgerungen sind. Und das ist im Moment leider natürlich das Thema, dass die Automobilkonzerne die Zeichen der Zeit verschlafen haben.
Nein, den Leuten nach dem Mund zu reden, das ist nicht die Sache der Claudia Kempfert. Sie fühlt sich allein den Fakten verpflichtet, der Wahrheit, wie sie sagt. Dafür arbeitet sie im Durchschnitt 14 Stunden pro Tag und wenn sie wollte, könnten es noch mehr sein. Aufträge gäbe es genug, Interviewanfragen sowieso. Doch zumindest die Wochenenden reserviert die Vielgefragte für ihren Mann. Denn wer ständig von Nachhaltigkeit spreche, meint die Öko-Professorin, der sollte zumindest ein bisschen auch danach leben.
Das fängt an mit regionalen Produkten, die man kauft. Das fängt damit an, dass man viel Fahrrad fährt, dass man kein Auto fährt, dass man die Bahn nutzt. Aber ich fliege viel in der Welt umher. Das erhöht leider meine CO2-Bilanz sehr, sehr stark. Die versuche ich zu neutralisieren über Klimaprojekte. Also alle Reisen, die wir tätigen, sind klimaneutral. Also auch da versuchen, entsprechend etwas zu tun für den Klimaschutz. Kein Fleisch zu essen, all diese Dinge. Also meine CO2-Bilanz ist in der Mitte. Also sie könnte besser sein.
Wie gesagt, Frauen wie Claudia Kempfert können einem wegen ihrer Effizienz fast schon Angst machen. Da ist es tröstlich, dass sogar sie manchmal an ganz normalen Alltagsproblemen auflaufen.
Ursula Hürzeler. China ist in Amerika allgegenwärtig. Made in China steht auf so vielen Alltagsgütern, dass man das tägliche Leben ohne sie kaum bewältigen kann. Das haben wir vermutet, aber jetzt wissen wir es genau. Die amerikanische Journalistin Sarah Bongiorni versuchte mit ihrer vierköpfigen Familie ein Jahr lang ohne Made-in-China-Produkte zu überleben. Und unser USA-Korrespondent hat herausgefunden, dass sogar Barack Obama Made-in-China ist. Aus Washington, Peter Vögeli.
Alle Räder stehen still, wenn China es will. Diese Abwandlung eines berühmten Satzes der Arbeiterbewegung stimmt ganz besonders für den amerikanischen Alltag. Das wissen wir, weil die Journalistin Sarah Bongiorni die Probe aufs Exempel gemacht hat. Sie verknurrte ihre vierköpfige Familie zu einem Experiment.
zum Versuch, ein Jahr ohne Made in China zu leben.
This experiment absolutely turned daily life upside down.
Dieses Experiment habe das Leben der Bongiornis auf den Kopf gestellt, gestand sie später dem Radiosender NPR. Am härtesten habe es ihren kleinen Sohn getroffen. Weil die meisten Kinderspielzeuge Made in China sind, musste er ein Jahr lang fast nur mit neuem Lego aus Dänemark vorlieb nehmen. Nach Tennisschuhen für den Sohn suchte Sarah Bongiorni 3 Wochen lang vergeblich, bis sie schließlich online ein italienisches Modell fand, das mit Versand $70 kostete statt der üblichen 15. Weil die Kaffeemaschine kaputt ging, behalfen sich die Bongiornis mit einem Filter. Der Mixer ließ sich überhaupt nicht ersetzen. Flipflops oder eine Sonnenbrille, ein Albtraum. Das Leben wurde kompliziert, unter dem Strich aber nicht einmal teurer, weil oft fand sich gar kein Ersatz für Made in China. Als das Jahr endlich vorbei war, rief der kleine Sohn begeistert, jetzt kann ich wieder von King Kong einkaufen, und meinte damit Hongkong. 56% aller Haushaltsgeräte, 86% aller Lampen, 80% aller Reisetaschen in den USA beispielsweise sind Made in China. Kein Wunder, dass das US-Handelsbilanzdefizit mit China den Rekordwert von $256 Milliarden beträgt. Made in China bedeutet allerdings nicht, dass die Produkte komplett in China hergestellt werden, sondern nur, dass die abschließende Fertigung in China geschieht. Selbst die Ikonen Amerikas sind von China in Besitz genommen. Das sieht man am besten in einem Souvenirshop im Herzen Washingtons, unmittelbar neben dem Haus, in dem Abraham Lincoln starb. Die Begrüßung des Spielzeugbärs an der Tür ist zwar noch in Englisch.
I love you. I love you.
Aber Abraham Lincoln als Souvenir made in China. Ein Modell des Kapitols und des Weißen Hauses made in China. Ein Abbild des berühmten Kriegsdenkmals von Iwo Jima made in China. Und sogar das entdeckt man. Cheney made in China. Auch eine Tasse mit dem Konterfei von Barack Obama und der Aufschrift President 2008 ist Made in China. Wenn das die Republikaner wüssten. Und sie müssen es wissen, denn auf allen Tassen mit dem Bild John McCains, und es sind dieselben wie die mit dem Obama-Gesicht, ist der Kleber Made in China feinsäuberlich entfernt.
Der Beitrag garantiert Made in Washington von Peter Vögeli. USA und China, das ist auch das Thema der Sendung International. Genauer, USA und China, Gezeitenwechsel der Geschichte. Unter diesem Titel beleuchten unsere Korrespondenten dieses Verhältnis aus Washington, San Francisco und Peking. Morgen Sonntag auf DRS1, wenn das Echo zu Ende ist. So wie jetzt. Verantwortlich für diese Sendung war Monika Oetli, für die Nachrichten Eva Gammerter, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.